Vorwort. Können Sie sich vorstellen, liebe Leser, wie mir zumute war, als ich hörte, dass ein verstorbener Schriftsteller mich bittet, seine hinterlassenen Schriften zu überarbeiten und herauszugeben? An einem Morgen vor nunmehr etwa 10 Jahren rief mich ein guter Freund an, um mir das mitzuteilen. Den Namen Max Seltmann hatte ich noch nie gehört. Meine Reaktion war also nicht gerade voller Begeisterung, als ich antwortete, ich bin doch nicht arbeitslos. Da könnte ja jeder kommen. Im Übrigen habe ich noch nie eine Katze im Sack gekauft. Bevor ich nicht weiß, wer das überhaupt ist, bevor ich nicht seine Schriften kenne und bevor ich nicht höre, wie sich dieser Verstorbene das überhaupt vorstellt, ist bei mir keine Zusage zu erwarten. Von unserem Freund, einem seriösen Hochschullehrer, war dann Folgendes zu erfahren. Er habe neulich abends an der Zusammenkunft eines spiritistischen Kreises teilgenommen, der schon seit 40 Jahren besteht und von ernsthaften Menschen getragen wird, in der Absicht, anderen Mitmenschen in psychischer Not auch über den Tod hinaus beizustehen. Diesmal sei nun durch das Sprechmedium des Kreises erstmalig ein Geistwesen aufgetreten, das sich als Max Seltmann vorgestellt habe. Zwei der Sitzungsteilnehmer begrüßten ihn begeistert als alten Freund, die meisten anderen, auch unser Freund, kannten nicht einmal seinen Namen. Seltmann habe geäußert, so berichtete unser Freund, dass er schon länger nach einem geeigneten Menschen für diese Aufgabe suche. Der Betreffende müsse selbst eine gewisse mediale Begabung haben und in der Schwingung zu ihm passen, damit er ihn inspirativ beeinflussen könne. Diesen Menschen habe er nun in mir gefunden und er bitte darum, mir sein Anliegen auszurichten. Bald darauf kam, ohne Absender, ein altes, aber durchaus lesbares Manuskript zu mir. Von anderer Seite wurde mir mitgeteilt, dass ein ganzer Stapel unveröffentlichter Schriften bei einem Freund Seltmanns auf mich warte, ich solle alles persönlich abholen, so hieß es. Nicht genug, ich erhielt ein Paket mit Broschüren zugeschickt, die Seltmann zu seinen Lebzeiten verfasst und bereits veröffentlicht hatte. Sie sind im Turmverlag Bietigheim herausgegeben und noch heute im Buchhandel erhältlich. Ich las in den mir zugegangenen Schriften und war begeistert. Unser Freund hatte mich wissen lassen, dass ich jederzeit über das ihm bekannte Sprechmedium mit Max Seltmann persönlich in Verbindung treten könne. Natürlich machte ich von diesem Angebot gern Gebrauch, nahm dazu Zeugen mit und einen Kassettenrekorder, um das Gespräch festzuhalten. Die Kassetten mit den Tonprotokollen des ersten und weiterer Gespräche mit Seltmann sind noch vorhanden und in meinem Besitz. Hochinteressant war die Erfahrung, wie Seltmann jedes Mal schon im Voraus meine vorbereiteten, aber noch gar nicht ausgesprochenen Fragen beantwortete, wie er zukünftige Situationen voraussah und mich auf Schwierigkeiten hinwies, die im Zusammenhang mit diesem Vorhaben zu erwarten seien. Schon diese Erlebnisse wären es wert und spannend genug, zu Papier gebracht zu werden, aber kommen wir zu seinem eigentlichen Anliegen zurück. Gerade in seiner Lebensgeschichte beschreibt Max Seltmann, wie sich seine Medialität ausbildete, was für gute und schlechte Erfahrungen er durchleben musste, um seine eigentliche Aufgabe zu erlernen und endlich segensreich für notleidende Mitmenschen wirken zu können. Nicht nur im irdischen Bereich, sondern auch auf jenseitigen Ebenen. Jemand bezeichnete seine Schriften einmal als geistige Krimis, weil er seine Erlebnisse so anschaulich und spannend erzählt. Aber vor allem lässt sich aus seinen Berichten viel lernen über die im Geistigen geltende Naturgesetzlichkeit. Dabei äußert er seine Gedanken nie mit erhobenen Zeigefinger. Wie wohltuend! Die geschilderten Erfahrungen sind erstaunlich. Und auch für den auf diesem Gebiet bewanderten Leser aufschlussreich. Wer sich noch nicht mit solchen Erfahrungen befasst hat, wird es kaum glauben, wie ein verstorbener Mensch in die irdischen Bereiche hineinwirken kann und wie andererseits Seltmann schon zu seinen Lebzeiten im Geistigen tätig sein konnte. Die Grenzen zwischen Hüben und Trüben verwischen sich. Umso mehr ist höchste Achtsamkeit geboten. Auch das hat Seltmann am eigenen Leibe erfahren müssen. Ohne Orientierung auf die höchste Kraft, ohne die immer wieder erlebte Verbindung mit seinem geliebten Jesus, hätte er sich verloren gegeben. Ich möchte dir einfügen, Seltmann kam in einer schwierigen Lebensphase mit dem umfangreichen Werk Jakob Lorbers in Berührung, der sicher bedeutendsten medialen Niederschrift seiner Zeit. So nimmt es nicht Wunder, dass seine Gott-Vater-Jesus-Vorstellungen dadurch geprägt wurden und dies in seinen Redewendungen zum Ausdruck kommt. Es gab und gibt auch andere Glaubenslehren und Sprechweisen. Der Leser sollte diesen Einzelheiten nicht zu viel Gewicht beilegen, sondern vor allem an den Erlebnissen teilnehmen, die ihm das Hier und das Danach lebendig nahe bringen können. In diesem Sinne ist es sicher vorrangige Absicht von Seltmann, aufgrund seiner Erkenntnisse und Erfahrungen die Sinnhaftigkeit der Erdenexistenz aufzuzeigen, die Einsicht zu verbreiten, dass der Mensch ein geistiges Wesen ist, das vorübergehend in einen physischen Körper eingekleidet ist, um sich in einem Erdenschicksal zu bewähren, eigene Erfahrungen zu sammeln und somit weiter zu reifen. Angesichts dieser Schilderungen, wie auch aus einer vielfältigen weiteren Literatur, verstehen wir die nahtlose Fortsetzung des Lebens nach dem irdischen Tod viel besser. Es scheint eben nicht so zu sein, wie wir es oft auf Beerdigungen hören: Herr, lass sie ruhen in Frieden, gib ihnen die ewige Ruhe, oder wie ich bei einer theologisch-psychologischen Tagung von evangelischen Pfarrern hörte: Nach dem Tode sind wir in einem Augenblick verwandelt und stehen vor dem Angesicht Gottes. In diesem Licht des gnädigen Gottes schmelzen unsere Unvollkommenheiten und Sünden dahin. Brauchen wir tatsächlich unser Leben lang nur Däumchen zu drehen? Können also unsere Zeit mit sinnlosem und sinnwidrigem Tand vertrödeln? Weil ja Jesus vor 2000 Jahren für alle unsere heutigen und zukünftigen Dummheiten oder Schlechtigkeiten gestorben ist. Warum sollten wir dann noch etwas für unsere innere Entwicklung tun? Wenn Gottes Gnade wie ein Schwamm über alle unsere Sünden hinwegwischen wird? Oft wird auch von theologischer Seite betont, der Mensch sei als unauflösbare Einheit von Leib und Seele zu verstehen. Darum müsse die sogenannte Ganztod-Theorie ernst genommen werden, die beim Sterben des Körpers auch mit einem Verlöschen von Seele und Geist rechnet. Demnach könnte man dann nur auf eine Auferstehung am jüngsten Tage hoffen. Wer glaubt heute wirklich noch daran? Oder auf ein Weiterleben in unseren Kindern als Erinnerung oder Erbgut? Ist das nicht deprimierend, trostlos? Wo ist da noch ein höherer Sinn unseres Lebens zu verstehen? Ist es nicht traurig, wie wenig überzeugende Hilfen dem heutigen Menschen von autorisierter Seite für eine sinnvolle Lebensgestaltung gegeben werden? Obgleich so viele anderslautende Erfahrungen vorliegen, aber nur ja nicht an den Geheimnissen des traditionellen Glaubens rühren. Max Seltmann hat sich von diesen Verengungen freigemacht. Er schildert seine Sichten, seine Erlebnisse im Hier und Drüben so, dass wir voll Ehrfurcht die Liebe und Weisheit Gottes in allem Geschehen spüren können und auch seine Gerechtigkeit. Nichts Wesentliches geschieht absichtslos oder zufällig. Zwanglos werden wir zu einem besseren Verständnis über den Sinn unseres Daseins geführt. Dabei erkennen wir all die Ungereimtheiten und Halbwahrheiten, die uns die übliche Erziehung häufig vermittelt hat. In unserer Verantwortung liegt es nun, ob wir seine Erfahrungen und Einsichten annehmen und in den Alltag mit seinen Aufgaben hineinnehmen wollen. Sicher hat das Konsequenzen. Am Anfang steht das Erkennen, das bessere Verstehen, dann folgt das Bemühen zu neuer Weichenstellung im eigenen Leben. Ausreden zählen im anderen Leben nicht. Faulheit ist auch dort nicht gefragt. Aus meiner eigenen Erfahrung möchte ich heute sagen, bereits das Bemühen bewirkt, dass mehr und mehr Hände sich hilfreich zeigen, sichtbare und unsichtbare, die vielerlei Ängste schwinden lassen, die Geborgenheit nimmt zu, das Vertrauen zu unserem lebendigen, auferstandenen Christus, unserem Bruder, und zu all seinen und unseren lichten Begleitern wächst. Wir können erfahren, dass wir schon hier im Team mit ihnen tätig sein können und nie mehr wirklich allein sind. Am Tag, bei Nacht, in jeder Lebenssituation, im Hier und dann auch im Danach. Ist das nicht großartig? Gewiss, das Leben hat nicht nur Höhepunkte. Auch Seltmann erzählt ja von seinen schweren Krisen. Aber die Tiefpunkte des Lebens lassen sich doch besser durchstehen, wenn man in allem eine liebevolle, höhere Weisheit am Werke sieht. Eine Bemerkung zum richtigen Verständnis der Seltmannschen, sehr konkreten, bildreichen Schilderungen scheint mir noch angebracht. Was Seltmann über die Zustände in jenseitigen Bereichen erlebt und beschreibt, sind Einblicke in ganz erdnahe Ebenen der geistigen Welt. Die Verhältnisse sind dort in vieler Hinsicht sehr ähnlich den irdischen Lebensbedingungen. Darum glauben auch so viele der dort weilenden Verstorbenen gar nicht, dass sie ihr irdisches Leben hinter sich haben, sondern halten sich noch für lebende Menschen. Mit diesen Gedanken muss man sich unbedingt vertraut machen. Die höheren, feinstofflichen Sphären gibt es auch, denn die Entwicklung geht selbstverständlich weiter und weiter. Aber von denen können wir uns als Menschen keine angemessene Vorstellung bilden. Befassen wir uns also erst einmal mit den Zuständen, in die auch wir dereinst als erstes hineinkommen. Auch ein Kind fängt mit 1 und 1 an, nicht mit Algebra und Wurzel 10. Und noch etwas. Seltmann erlebt und beschreibt aus seiner Zeitsituation heraus. Es ist der Zweite Weltkrieg, sowie die Zeit davor und danach. Aber sehen wir uns um. Auch jetzt war soeben noch Krieg im Nachbarland. Ist nicht vieles heute noch wie gestern und vorgestern? Und die göttlichen Gesetzmäßigkeiten sind immer die gleichen. Gewiss hat sich einiges auch zum Besseren gewandelt. Zum Beispiel ist die Intoleranz zwischen den verschiedenen Konfessionen in den letzten Jahrzehnten einem stärkeren Zusammengehörigkeitsgefühl gewichen. Seltmann legt den Finger auf Wunden. Er zeigt schonungslos auf, zu welch unchristlichem Gebaren die religiöse Intoleranz führt, namentlich wenn sie auch noch von den Amtsvertretern der Kirche geschürt wird. Heute könnte man versucht sein, aus diesen Berichten Seltmanns, besonders im Kapitel über Fürchte Gott, gar eine Kirchenfeindlichkeit herauszulesen. Das wäre aber ein völliges Missverständnis. Seltmann geht es nicht um ein Niederreißen der kirchlichen Lehren, sondern um eine Reinigung, um eine Erneuerung, um ein Ausmerzen von Amtsmissbrauch. Seine Kritik setzt dort ein, wo das hohe ethische Anliegen Jesu entstellt, vermittelt wird. So als ob es auf die formelle Einhaltung von äußeren Gebräuchen und Vorschriften der Kirche ankäme, um das Heil zu erlangen. Er betont, dass es stattdessen vor allem auf die tätige Nächstenliebe, auf die Nachfolge Jesu im täglichen Leben ankomme. Ist das nicht wirklich die wichtigste Aufgabe jeder glaubwürdigen christlichen Kirche, die Menschen immer wieder zu einer Gott wohlgefälligen, nämlich ethisch verantwortungsbewussten und sinnerfüllten Lebensführung zu bestärken, ohne Zwang und ohne Drohungen oder gar Erpressungen, sondern durch Stärkung des Gewissens, der Verbindung mit dem Christus in uns. Zugegeben, ein Geschehen, wie es in jenem Kapitel geschildert wird, aus einer Zeit vor 60 Jahren, ist heute so kaum noch vorstellbar. Inzwischen hat es das Zweite Vatikanische Konzil gegeben, dadurch wurden neue Akzente gesetzt, wenn auch in der Folgezeit nicht immer so umgesetzt, wie es notwendig wäre. Heute schieben sich neue Chancen und Versuchungen für die kirchliche Seelsorge in den Vordergrund. Die ganze Menschheit gerät zunehmend in eine mehrfache Bedrohung ihrer Lebensgrundlagen, weil die prägenden Kräfte unserer Gesellschaft in unverantwortlicher Weise das zukünftige Wohl von Menschen und Natur missachten. Hier lägen entscheidend wichtige Aufgaben von religiösen Organisationen, die Menschen spirituell vorzubereiten zur Bewältigung der sich anbahnenden Menschheitskrisen, damit sie sich nicht in Katastrophen entladen, sondern möglichst in Frieden und in Gerechtigkeit für alle Menschen überwunden werden. Dazu ist es belanglos, wie sich ein Mensch das Wesen Gottes vorstellt, welche Dogmen er im Einzelnen vertritt, wohin er seine Kirchensteuer entrichtet. Was zählt, ist, ob er sich mitverantwortlich fühlt für das Wohlergehen aller Menschen und der Natur, und dass er sich bemüht, im Sinne dieser Verantwortung zu wirken. Heute ist es an der Zeit, die Intoleranz zwischen den ethisch orientierten Religionen der Menschheit abzubauen und gemeinsam in Liebe für eine gute Zukunft zu wirken. Möge uns Seltmanns kritische Erinnerung an vergangene Missstände zur Überwindung unserer gegenwärtigen Missstände ermutigen. So viel zum Grundsätzlichen des Inhalts. Was war nun von mir mit der Zusammenarbeit mit Seltmann zu erbringen? Manches wollte klarer formuliert sein, alte Redewendungen sollten abgeändert werden, der Text wurde in Kapitel und Absätze untergliedert, Überschriften eingefügt, auch der Buchtitel musste festgelegt werden. Aber bei all dem wurde der Inhalt selbst nicht geändert. Auch die Reihenfolge der einzelnen Berichte wurden beibehalten. Es sind also immer noch Seltmanns Erlebnisse aus seiner Sicht, von ihm selbst in seiner packenden Art erzählt. Für den Fall, dass Sie mit einigen Stellen Schwierigkeiten haben, sei noch gesagt, lassen Sie es auf sich beruhen. Was Ihnen nicht zusagt oder Ihnen zu unglaublich erscheint, machen Sie sich nur das zu eigen, wovon Sie wirklich überzeugt werden. Das andere mag warten, bis neue Erfahrungen ein besseres Urteil ermöglichen. Wir sind immer unterwegs, im Wandel. Viel Freude also, nein, viel Aufmerksamkeit, viel Nachsinnen, viel Kraft zur Befreiung von überkommenen Vorurteilen, manchmal auch Verständnis für das, was zwischen den Worten steht. Und viel geistigen Gewinn, damit Seltmanns Schauungen fruchtbar werden, auch für Ihr Leben. Für unsere Welt, das wünscht Ihnen Gertrud Emde.